Ja, guten Morgen auch von mir. Ihr habt jetzt heute schon sehr viel, oder wir alle haben sehr viel über Taufe gehört. Und in der Predigt wollen wir uns aber trotzdem nochmal diesem Thema widmen. Und zwar hat mich für diese Predigt ein Zitat inspiriert eines äthiopischen Kämmerers. Ein Kämmerer war vor 2000 Jahren eine Person, die für die Schatzkammer zuständig war. Also man könnte sagen, das Zitat eines hohen äthiopischen Beamten. Und er fragte einmal, was hindert mich eigentlich, getauft zu werden? Und dieser Frage wollen wir heute so ein bisschen auf den Grund geben. Was ist die Taufe eigentlich? Aber auch die Frage, wer darf, wer sollte sich vielleicht taufen lassen? Und was sind vielleicht Hinderungsgründe, die mich daran hindern, diese Entscheidung zu treffen? Zuerst die Frage, was ist die Taufe? Robert hat das vorhin schon mal erklärt, als wir vorne im Sand standen, direkt am Rhein. Ich will es aber noch mal ganz kurz mit eigenen Worten selber wiedergeben. Und zwar habe ich dafür etwas mitgebracht, was ich sowieso immer mit mir trage, was sehr gut das die Taufe erklärt, nämlich mein Ehering. Was hat der Ehering jetzt mit Taufe zu tun? Der Ehering ist ein Symbol dafür, sodass alle sehen, die um mich herum sind, der Fabian ist verheiratet, der ist gebunden. Der hat einen Vertrag mit seiner Ehefrau gemacht, dass sie bis zu ihrem Lebensende sich treu sein werden. Und das hat sehr viele Ähnlichkeiten mit der Taufe. Auch die Taufe ist so ein Symbol, die eine Beziehung zwischen zwei Parteien sichtbar macht. Sodass jeder von außen sehen kann, ah, okay, da gibt es eine Beziehung zwischen zwei Personen. Und die Taufe ist eben dieses Symbol der Beziehung zwischen einem Menschen und Gott. Das hört sich vielleicht jetzt erstmal selbstverständlich an, aber wir müssen uns bewusst werden, dass so eine Beziehung zwischen Mensch und Gott eigentlich gar nicht mehr möglich ist. Ja, wir glauben daran, Gott hat den Menschen geschaffen. Und Gott wollte mit dem Menschen Gemeinschaft haben. Er wollte mit dem Menschen zusammenleben und Freunde sein. Aber, so erzählt es uns die Bibel, ganz am Anfang in den ersten Kapiteln, der Mensch wollte das nicht. Er hat sich dagegen entschieden und hat einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Die Beziehung zu Gott war keine Option mehr. Und dabei kam etwas ins Leben des Menschen, was bis heute noch wirkt. Das Wort habt ihr schon oft gehört, Sünde. Sünde ist jetzt so ein Begriff, in unserem Alltag verniedlichen wir den oft. So, ne, wenn man zum Beispiel Schokolade isst, dann hat man so eine kleine Geschmackssünde begangen, weil man will ja abnehmen. Und das ist ein Begriff, über den sich heute viel lustig gemacht wird. Aber das, was Sünde eigentlich bedeutet, ist tief ernst. Es gibt mehrere Wörter in der Bibel, die das Wort Sünde beschreiben. Eins ist zum Beispiel das griechische Wort Hamartia. Das bedeutet nichts anderes, als sein Ziel zu verfehlen. Was ist damit gemeint? Das definiert ganz gut, was Sünde ist. Gott hat den Menschen eigentlich geschaffen, um gut zu sein. Gut zu sein mit Menschen, in guter Beziehung mit Gott zu leben. Jetzt kommt aber die Sünde und sie sorgt dafür, dass alles zerstört wird. Sünde zerstört nicht nur die Beziehung zu Gott, Sie zerstört auch die Beziehung zu meinen Mitmenschen. Wenn ich lüge, wenn ich streite, wenn ich egoistisch bin, wenn ich andere anschreie, wenn ich andere beleidige. Aber sie zerstört auch die Beziehung zwischen mir und der Natur. Wir Menschen, wir machen den Planeten hier kaputt, weil wir denken, wir müssen sehr egoistisch sein. Und auch da sehen wir ganz klar, Sünde macht kaputt. Und zu allerletzt zerstört die Sünde mein eigenes Leben, die Beziehung zu mir selbst. Durch die Sünde kam so etwas wie Minderwertigkeitsgefühle, Ängste, Depressionen, Wut. All das kam durch die Sünde in die Welt. Und vielleicht sitzt du hier und glaubst mir das nicht, dass das so ist. Da möchte ich dich ermutigen, reflektier mal dein Leben und überleg mal, was haben Dinge, wo die Bibel sagt, das ist falsch, das ist Sünde, was haben sie in deinem Leben gebracht? Haben sie dein Leben wirklich verbessert? Da, wo du gestritten hast? Wo du auf dein Recht beharrt hast? Ich bin überzeugt davon, dass Sünde kaputt macht. Und jetzt ist es so, jetzt ist die Frage, was hat Gott für ein Problem damit? Durch Sünde trennen wir uns von Gott. Wir sagen, Gott, wir wollen nichts mehr mit dir zu tun haben. Ich weiß nicht, wer von euch alle selber Kinder hat, aber ich habe das in meiner Familie schon einmal erlebt, dass das Kind gesagt hat, Mama, Papa, ich will nichts mehr mit euch zu tun haben. Und alles ignoriert, was die Eltern für einen liebevollen Waisenrat dem Kind eigentlich mitgeben wollen. Und genau das Gegenteil tut. Könnt ihr euch vorstellen, was für einen Schmerz Eltern da empfinden? Gott tut das weh, dass die Menschen sich abwenden. Gleichzeitig will Gott aber auch ein gerechter Gott sein. Stellt euch vor, all das Böse, was in der Welt getan wird, wird niemals irgendwie vergolten werden. Niemals würde jemand ins Gefängnis kommen, wenn er einen anderen ermordet oder missbraucht. Das wollen wir nicht. Wir wollen keine Ungerechtigkeit. Nur die Sache, wir wollen meistens immer Gerechtigkeit für uns, aber nicht, dass sie an uns vollbracht wird. Das sehen wir oft nicht. Unsere eigene Schuld, unsere eigenen Fehler. Und genau da kommt diese Trennung zwischen Mensch und Gott. Und jetzt ist es so, die Bibel erzählt, dass Gott dieses Problem lösen will. Er möchte dem Menschen eine weitere Chance geben. Und er macht das Liebevollste, was man sich nur vorstellen kann. Das Mutigste, was wir uns vorstellen können. Er gibt sein Leben hin. Wie ein Vater, der vor einen Schuss für sein Kind springen würde. Genauso macht Gott das auch. Gott nimmt die Strafe, die eigentlich uns gebührt, indem er selbst Mensch wurde, dieses menschliche Leben lebte. Und ihr müsst euch das mal vorstellen, was das bedeutet. Wir sind Menschen. Für uns ist es normal, als Mensch zu leben. Aber stellt euch vor, ihr würdet ein Regenwurm werden und anfangen, im Dreck zu leben, mit dem Bewusstsein eines Menschen. Das ist und Gott aus seiner Heiligkeit, aus seiner Göttlichkeit, erniedrigt er sich und wird Mensch. Und das ist auch das, was die Bibel so glaubwürdig macht. Wir glauben nicht an einen Gott, den uns irgendein Prophet nahegebracht hat, der gesagt hat, okay, da gibt es so einen Gott und der hat mir das und das gesagt. Wir glauben an einen Gott, der in der Geschichte wahrhaftig gelebt hat. Und ich kann das nicht alles ausführen, warum das so sinnvoll ist. Ich möchte nur ganz kurz sagen, geschichtlich gibt es keinen Zweifel daran, dass die Person Jesus Christus wirklich gelebt hat. Es wird nicht mal daran gezweifelt, dass er Schüler bei sich hatte und dass er am Kreuz gestorben ist. Da könnt ihr die renommiertesten Geschichtswissenschaftler der Welt fragen. Jeder wird euch das 1:1 bestätigen. Das heißt, wir müssen nicht einfach nur einem Menschen glauben, sondern wir können uns die Frage stellen, ist das wirklich passiert, woran wir glauben? Ich glaube, weil die Bibel historisch haltbar ist und dass auch die Erzählungen der Bibel sinnvoll sind in Anbetracht der ganzen Argumente, die da drin sind. Deswegen glaube ich, dass Gott wirklich Mensch wurde. Dass er ans Kreuz ging, um diese Lücke zu schließen, indem er einerseits für Gerechtigkeit sorgte, weil die Schuld bezahlt wird, aber auf der anderen Seite auch diese Lücke schließt und diesen Bund anbietet. Und das ist ein Geschenk. Geschenke könnt ihr euch nicht verdienen. Es ist nicht so, als wenn die Täuflinge jetzt gesagt haben, okay, jetzt ändere ich mein Leben und dann verdiene ich mir, irgendwann getauft zu werden. Nein, wichtigstes Wort der Bibel oder mitwichtigstes ist Gnade. Die Bibel zeigt ganz klar, weder derjenige, der unmoralisch lebt, kann sich das irgendwie erkaufen, noch der, der versucht, moralisch gut zu leben, kann sich das verdienen. Diese Beziehung muss von Gottes Seite wiederhergestellt werden. Wenn Gott nicht den Schritt auf den Menschen zugeht, hat der Mensch keine Chance. Und so symbolisiert die Taufe eben genau das. Diese Schließung der Lücke zwischen Mensch und Gott und diese neue Gemeinschaft, die da mit hergestellt ist. Und Robert hat diesen Vers schon vorgelesen. Dort sagt Paulus, das nochmal mit eigenen Worten, wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Also das Untertauchen als Grablegung, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Das heißt, da ist dieser Vertrag, diese neue Gemeinschaft, die Gott schließt mit dem Menschen, und das sehen wir durch dieses Bild der Taufe. Und dann kommt ein neues Leben. Nicht, und das ist jetzt eben ein großer Unterschied zu eigentlich allen anderen Religionen. Nicht, weil du jetzt so leben musst, weil Gott jetzt sagt, okay, du bist zwar getauft, aber jetzt musst du noch das und das tun, damit ich dich liebe, sondern wie ein Kind von seinen Eltern geliebt wird, einfach weil es das Kind ist. Genauso und noch viel mehr liebt Gott den Menschen und auch gerade jemand, der sich für ihn entschieden hat. Aber dadurch, dass wir mit Christus sterben in der Taufe und da etwas Neues entsteht, diese neue Beziehung, das verändert uns. Wenn wir irgendwo in der Wahrheit wachsen, mehr Erkenntnis bekommen, dann können wir nicht weiter so leben, wie wir es vorher getan haben. Manche Leute werden Vegetarier, weil sie erkennen, wie schlimm das ist, was mit manchen Tieren gemacht wird. Und das berührt sie so sehr, dass sie nicht mehr weiter können, als kein Fleisch mehr essen. Das ist das Normalste der Welt für die. So, ich will euch jetzt nicht alle zu Vegetariern machen, aber als Bild für das, was mit der Taufe passiert, wir erkennen, was eigentlich die Sünde in uns anstellt. Wir verstehen, wie gnädig Gott uns begegnet. Dann ist das kein Zwang mehr, nach der Bibel zu leben, sondern wir verstehen, dass es gut eigentlich für uns ist, dass das Beste ist, was uns passieren kann. Und so symbolisiert die Taufe eben auch, dass unsere Fehler wirklich vergeben sind. Jetzt lesen wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 2, Vers 38. Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Also auch hier sehen wir, Gott ist nicht so, dass er dann irgendwann sagt, okay, du hast damals Fehler gemacht, jetzt hole ich das wieder raus. Oder schon wieder fängst du mit den alten Sachen an. Nein, die Taufe ist auch ein Symbol dafür, dass Gott dich komplett gereinigt hat. Dass du jetzt, wenn wir in der Sprache von Klamotten reden, dass kein Flecken an dir dran ist. Du bist 100% rein. Und so ist die Taufe eben unser Ring, den wir mitbringen, den viele Menschen jetzt gesehen haben und den wir auch weitererzählen können. Jetzt die Sache, die Frage stellt sich, warum hat Gott diese Taufe überhaupt eingesetzt? Reicht es nicht, wenn wir einfach glauben? Wir sagen, wir glauben Gott, reicht das nicht? Die Sache ist, dass einerseits es sehr gut ist, auch für uns Menschen, die wir schnell vergesslich sind, einen Punkt zu haben, an dem wir uns festhalten können. Es ist ganz normal, dass wir in unserem Leben in Zweifel kommen, dass Situationen kommen, wo wir vielleicht nicht mehr genau wissen, wie es gerade um uns steht. Dass wir uns dann zurückerinnern können und nicht an ein diffuses, ich habe doch mal geglaubt, sondern an, hier habe ich meinen Anfangspunkt gehabt, hier habe ich mich taufen lassen und das ist mein Anfangspunkt oder ein wichtiger, zentraler Punkt in meinem Christsein. Ein Punkt, an dem wir uns festhalten können. Deswegen hat Gott das eingesetzt. Und wie Robert gerade auch schon gesagt hat, das hat was mit Segen zu tun. Mit dem Guten, was Gott auch für uns bereithält. Gott hat gesagt, ihr sollt euch taufen lassen. Und damit ist es auch ein Gehorsamsschritt. Ich gehorche Gott eben die Taufe, die er gegeben hat, einzuhalten. Und in der Bibel war das auch nie eine Diskussion. Wir kennen nirgendwo eine Diskussion, wo die Frage ist, soll man jetzt taufen oder soll man nicht taufen? Sondern es war klar, dass eine bestimmte Reihenfolge immer eingehalten wird. Und diese Reihenfolge ist wichtig. Erst kommt, höre ich die Botschaft? Was ist überhaupt die Bibel? Und verstehe sie. Dann öffne ich mich dieser Botschaft. Ich nehme sie an. Und dann kommt als Reaktion darauf die Taufe. Das heißt, Botschaft, Glaube, Taufe. Eine andere Reihenfolge ergibt keinen Sinn. Worauf soll ich mich taufen lassen, wenn ich gar nicht daran glaube? Wenn ich nicht mal verstanden habe, was die da reden? Diese Reihenfolge war klar. Und damals, man muss sich auch vorstellen, lebten die Leute in einer anderen Kultur. Jesus kam in ein Volk nach Israel, die sind alle mit Glauben aufgewachsen. Heutzutage in Deutschland kennen wir das gar nicht mehr, aber der Glaube an Gott war so tief verankert in diesem Volk und auch das Wissen darüber, was im Alten Testament steht, dass als Jesus kam und sagte, ich bin jetzt dieser verheißene Retter, von dem schon die Propheten mal gesagt haben, dass er kommen wird, dass die Leute ganz genau wussten, worauf sie sich einlassen. Für die war Taufe, war ganz klar, die wussten von einem auf dem anderen Moment, was Taufe ist. Und dann schon im ersten Jahrhundert hat sich dann rausgebildet, dass man Menschen nicht mehr sofort getauft hat, sondern wir lesen das in der Didache, das ist ein Brief, der im ersten Jahrhundert mal geschrieben wurde, von Christen für Christen. Und da steht halt drin, dass Leute schon mal 1 bis 2 Tage erstmal fasten und beten sollten und nochmal darüber nachdenken sollten, bevor sie sich taufen lassen, um zu verstehen, worauf sie sich einlassen. Und schon 150 nach Christus gab es dann richtige Taufkurse, wo Leuten nochmal gesagt wurde, ey, ist schön und gut, dass du dich taufen lässt, aber nicht, dass du in 2 Monaten merkst, also eigentlich, diesen Glauben wollte ich jetzt nicht annehmen. Und so hat sich dann diese Taufkultur entwickelt, wie sie heute auch bei uns in der Gemeinde gelebt wird. Das heißt, man macht erstmal einen Taufkurs, um zu verstehen, was glauben wir als Gemeinde. Was sagt die Bibel darüber? Und dann trifft man diese Entscheidung dafür, ob man sein Leben Gott geben will. Was sind denn so typische Ausreden oder vielleicht auch Hindernisse, die mich hindern könnten, mich taufen zu lassen? Ich habe ein paar mitgebracht. Vielleicht denkst du, dass du nicht gut genug bist. Du hast schon irgendwie Glauben an Gott, aber du glaubst irgendwie, ich habe es nicht verdient, in diese Beziehung mit Gott einzutreten. Und ich finde das so toll. Wir hatten auch einige, als die Täuflinge vor ein paar Wochen ihre Zeugnisse erzählt haben, also wie sie zum Glauben gekommen sind, war auch sowas dabei, dass eine Person sagte, ich stand dann vor einer Kirche und dachte, ich habe nicht das Recht, hier einzutreten. Ich kann Gott nicht mehr begegnen. Wisst ihr, was Gott sagt? In Römer 5, Vers 10 steht, denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, und jetzt kommt das Wichtige, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Ich möchte vor allem den Fokus legen auf, als wir noch Feinde waren. Jesus starb am Kreuz für mich, als ich noch sein Feind war, als ich noch nicht glauben wollte. Schon da wusste er, ich bin bereit dafür zu sterben, für meine Feinde. Du kannst nicht zu schlecht sein, um Gott zu begegnen. Gottes Liebe ist viel größer als unsere Liebe. Gottes Geduld und Gottes Vergebungsbereitschaft. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie groß sie ist. Er ist bereit, diesen Weg für dich zu öffnen. Wenn du glaubst, du musst noch vorher dich bessern, um dich taufen lassen zu können, dann sage ich dir, das musst du nicht. Gott liebt dich so, wie du bist. Aber er wird dich auch nicht, aber er liebt dich auch zu sehr, um dich zu lassen, wie du bist. Veränderung wird kommen, mit Gottes Hilfe, Gottes Kraft. Aber wenn du sagst, eigentlich glaube ich, dass Gott da ist, eigentlich will ich glauben, dass er diese Beziehung zu mir haben will, dann ist Schuld kein Hindernis für ihn. Vielleicht denkst du aber auch, du musst noch was leisten. Du musst vielleicht die Bibel lesen, durchlesen, du musst besonders gute Taten vollbringen. Also quasi das Gegenteil, du glaubst nicht, du bist zu schlecht, sondern du musst noch etwas vorher tun. Auch da sagt die Bibel ganz klar, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Du kannst nicht genug spenden. Du kannst dich nicht genug aufopfern, selbst wenn du in die Mission gehst, irgendwo nach in die islamische Welt und dort sagst, wenn ich dort dann den Menschen genug geholfen habe, dann kann ich mich irgendwann taufen lassen, dann habe ich es mir verdient. Sag Gott, geht nicht. Du kannst nicht genug bezahlen, damit du es verdienst. Gott hat schon alles bezahlt am Kreuz. Vielleicht sagst du aber auch, ich warte auf einen Freund. Ich will nicht alleine hier stehen. Ich habe Angst davor, was ist, wenn mich alle Leute dann angucken, wenn die für mich beten. Ich möchte warten, bis diese eine Person, wenn die sich auch taufen lässt, dann mache ich das auch. Auch da möchte ich dich, ich kann verstehen, dass man vielleicht auch Angst hat. Dass es da vielleicht auch Mut braucht, diesen Schritt zu tun. Aber was ist, wenn dein Freund, vielleicht auch dein Ehepartner, sich niemals entschließt, sich taufen zu lassen? Wenn er nie diesen Schritt geht? so lange wirst du etwas mit dir rumschleppen, was dich auch innerlich etwas quälen wird. Auch da, ich möchte dich ermutigen, mach dich frei davon, von dem Wunsch, das mit einer bestimmten Person tun zu wollen. Die Frage ist, willst du diese Beziehung mit Gott öffentlich machen? Willst du mit Gott leben? Das ist eine ganz, ganz klare Frage für dich persönlich. Nicht für die eines anderen. Die kann er dir nicht abnehmen. Und vielleicht ist auch, und das ist die nächste Frage, dein Problem, dass du dich nicht dieser Kirche oder der Kirche im Generellen anschließen möchtest. In vielen Jahrhunderten Kirchengeschichte hat die Kirche viel Mist verzapft. Und auch wir als Kirche haben bestimmt nicht immer genauso gehandelt, wie Gott es wollte. Und das tut mir auch wirklich von Herzen leid. Die Frage ist aber nicht, welcher Kirche du dich anschließt. Es geht nie darum, sich einer Kirche anzuschließen. Sondern die Frage ist, ist das, was diese Kirche glaubt, oder das, was die Bibel sagt, ist das wert, sich dem anzuschließen? Uns ist klar, und auch der Bibel ist klar, dass auch Christen nur Menschen bleiben. Wir hoffen und wir glauben daran, dass Gott uns verändern kann. Aber auch Menschen machen Fehler. Auch Kirche wird mal enttäuschen. Aber du schließt dich keiner Kirche an, sondern ist es eine Sache zwischen dir und Gott. Du wirst damit auch Teil der Gesamtgemeinde und darfst dann darauf einwirken. Aber mir ist wichtig, dass das kein Hindernis ist, dass du nicht deswegen dich dafür entscheidest. Vielleicht bist du aber auch, und das ist das allerletzte, was ich dir mitgeben möchte, an einem Punkt, wo du gar nicht glaubst, dass Gott existiert. Vielleicht glaubst du auch nicht, dass Gott gut ist oder dass er Interesse überhaupt an den Menschen hat. Da kann es sein, das bedeutet, dass man erstmal wartet. Dass man erstmal Gott kennenlernt. Vielleicht bestimmt kennst du jemanden hier, einige Besucher sehe ich hier, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Seid bestimmt als Gäste mitgekommen, um eure Liebsten bei der Taufe zu unterstützen. Und ihr seid alle immer herzlich willkommen. Lernt Gott kennen. Ich lege euch das wirklich ans Herz. Die Täuflinge haben das heute bezeugt, weil sie erlebt haben in ihrem Leben, dass Gott gut ist, dass Gott gnädig ist. Und weil sie nicht einfach ominös daran glauben wollen, sondern sie sind überzeugt davon, dass Gott da ist. Lern Gott kennen. Die Geschichte, in der dieses Zitat steht, und damit möchte ich die Predigt beenden, ist eine Geschichte, in der der äthiopische Kämmerer irgendwie von Gott erfahren hat. Und er macht eine weite Reise aus Äthiopien bis nach Israel. Nicht mit dem Flugzeug, mit einer Kutsche. So, ihr könnt euch vorstellen, wie anstrengend das gewesen sein muss. Und er kommt in Israel an und steht vor dem Tempel. Er will in diesen Tempel rein, aber wisst ihr was? Damals durften Ausländer nicht in den Tempel. Es gab verschiedene Bereiche in den Tempel und da gab es sogar einen Raum, der wurde das Allerheiligste genannt. Den durfte kein Mensch betreten, nicht mal ein Jude. Nur einmal im Jahr gab es ein ganz besonderes Fest, wo Gott erlaubte, nach gewissen Riten, die man vollziehen musste, dass jemand für eine kurze Zeit diesen Raum, diesen Wohnort Gottes betreten durfte. Und dieser Tempel, ich bin überzeugt davon, dass Gott den damals eingesetzt hat, damit wir Menschen verstehen, dass diese Trennung zwischen uns und Gott Realität ist. Und dieser Mann steht vor diesem Tempel und er darf nicht rein. Und trotzdem ist er noch so auf der Suche, dass er sich da ein Buch kauft, nämlich die Jesaja-Rolle, das Buch eines Propheten. Und dann macht er sich auf den Rückweg und fängt schon an, auf dem Rückweg zu lesen. Und wie das so ist, auch wenn wir jetzt mal zum ersten Mal anfangen, die Bibel zu lesen, er versteht gar nichts. Denkt sich so, was soll das alles bedeuten? Das ergibt gar keinen Sinn. Auf dem Weg trifft er einen Mann namens Philippus. Und Philippus wurde von Gott genau an diese Stelle geschickt. Und Philippus sieht, wie dieser Mann da sitzt und sich quält mit diesem Buch Jesaja. Wenn ihr mal Jesaja gelesen habt oder es mal lesen werdet, dann werdet ihr ganz genau verstehen, warum er sich gequält hat. Und Philippus fragt diesen Mann, verstehst du eigentlich, was du liest? Und der Äthiopier ist so dankbar. Der denkt sich, oh, gut, dass er diese Frage stellt. Und er sagt, ich habe keine Ahnung. Ich verstehe hier gar nichts. Und Philippus fragt, ey, soll ich dir das erklären? Und der Kämmerer lädt Philippus ein, in den Wagen zu steigen. Sie fahren weiter und Philippus nimmt sich Zeit und erklärt das Ganze, den ganzen Jesaja-Brief, warum er ist, wie er ist, was er bedeutet. Und in Jesaja Kapitel 53 kommt eine Stelle, wo es dann darum geht, dass da ein Mensch kommen wird, der für unsere Schuld leidet. Und diese Stelle, erklärt Jesaja, ist schon erfüllt. Erklärt Philippus dem Kämmerer, dass sie schon erfüllt ist, dass Jesus Christus eben dieser leidende Mensch ist, der für unsere Schuld starb. Und der Kämmerer hört sich das alles an, hört von Jesus. Und sie kommen an einem See, an einem Teich vorbei und dann fragt er, was hindert mich, getauft zu werden? Und Philippus sagt dann Folgendes, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er ließ den Wagen anhalten. Sie stiegen beide in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Was hindert dich, getauft zu werden?